ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Hallo und willkommen hier bei 100 aus 100. Wir hören 100 wichtige Hörspiele, die in 100 Jahren Geschichte entstanden sind. Ja, liebe Nora.
Hallo.
Du hast dieses Stück
Hallo,
mitgebracht,
lieber Jörg, genau.
Was wir jetzt hören werden.
Und ich habe mitgebracht, unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen. Von Dominik Busch, aus dem Jahr 2017, eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk, Regie auch Dominik Busch. Fünf Menschen, die zunächst in ihren Stimmen auftreten und sehr präsent sind. Mhm. Und irgendwie kriegt man mit, ist was vorgefallen. Das war nicht gut.
Ja.
Ein ganz grässlicher, schwieriger, ein sich ja, unangenehm fühlen lassender Kontext entsteht. Wir lernen Karin und Sven kennen und die beiden haben offensichtlich eine große Vision entwickelt und andere Menschen leben in dieser Vision. Wir erfahren aber auch, und da hat das Ganze fast filmischen Charakter, so ein bisschen wie bei Michael Haneke, dachte ich auf einmal, nur dass viel mehr gesprochen wird. Wir erfahren ja alles durch das Sprechen der Charaktere, die aufeinander bezogen sind, ja. Aber was vorgefallen ist, ich will es auch gar nicht genau ausführen, aber es zeigt diese fünf Menschen, die wir als ziemlich rational und kalt und klar hören, eigentlich als fünf brutale Wölfe, wenn ich es einfach so mal sage. Und
ja.
Es geht eigentlich um die Ausprägung einer bestimmten Lebensform, in der sehr viele Statussymbole herumschwirren.
Ja,
alle
so wie
sehen
diese
gut
Fahrräder,
aus,
die
genau.
Nichts wiegen, ne?
Sind hip und sind wahnsinnig teuer. Es ist ein Leben der Selbstoptimierung und des Perfektseins.
Und der Homogenität. Also
sehr gleich.
Ist eine ganz homogene Gruppe von Menschen, der dann aber eben das passiert, nämlich dass irgendetwas aus dem Ruder läuft. Also der Vorfall mit Gesa, der Schwester von Karin. Und es hat ja auch was Krimi-mäßiges, also es spielt mit diesem Genre Krimi. Ne? Es geht um die Deutung dieses Vorfalls und zwischendurch führen uns dann E-Orgel und Percussion auch in so eine Gloomy-Atmosphäre, also unterstützen das noch. Aber ich glaube, dass Krimi eigentlich eine falsche Fährte ist. Oder wenn dann geht es vielleicht nicht darum herauszufinden, was passiert ist oder wer es war.
Kein Whodunit, ja.
Sondern eher nicht, wer hat es getan, sondern was haben wir eigentlich getan hier. Und dieses Thema der sozialen Ausgrenzung und auch der Verantwortung, also wer hat Verantwortung für etwas oder für jemanden, das rückt dann mehr und mehr in den Vordergrund. Wir haben hier ja im Podcast auch ein paar Stücke, die das auch machen. Ich musste beim Hören tatsächlich an den absoluten Kontrast denken, nämlich zwei DDR-Hörspiele, also Produktion des Rundfunks der DDR, die wir hier haben, nämlich Regina B., Ein Tag in ihrem Leben und Leben wie alle, Ilona E. erzählt ihre Geschichte, wo ja eben dieses Moment von Ausgrenzung auch da ist, aber mit einer ganz anderen Haltung und mit einem ganz anderen Ziel erzählt wird, nämlich letztlich damit, wie fügen sich Menschen wieder ein. Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen, ohne zu spoilern, dass das hier nicht passiert.
Oder müssen sich auch wieder eingliedern, um überhaupt akzeptiert zu sein. Und hier haben wir vielleicht so eine Art dekadente Kapitalismusblüte auch irgendwie natürlich.
Ja, aber auch ein System, was Anpassung will oder fordert.
Ja.
Gar nichts anderes versteht, nur eben genau das entgegengesetzte System.
Toll, ich finde, das haben wir jetzt sehr spannend erzählt. Ich würde es jetzt auch hören wollen.
Ja, dann machen wir das doch, oder?
Nochmal und nochmal. Unbedingt, unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen. Ton ab.
Sie hätte etwas sagen können.
Ich habe nichts gewusst.
Ich auch nicht.
Wir sollten die Sache vergessen.
Wenigstens dir hätte sie etwas sagen können.
Sie hat wirklich gar nichts gesagt.
Ist ja keine Kleinigkeit. Oder habt ihr Streit? Was soll das denn jetzt heißen?
Als ob es ihr Fehler wäre.
Es ist nicht ihre Schuld.
Unsere schon gar nicht.
Vergessen wir die Sache.
Sie hätte was sagen müssen. Mir hätte sie sagen müssen.
Vielleicht hat sie ihre Gründe.
Gründe wofür?
Dass sie geschwiegen hat.
Soll das heißen, dass sie ihr Vertrauen nicht verdient?
Diese Spekulationen bringen doch jetzt nichts.
Nicht mehr.
Hätten wir es gewusst, wäre es nicht passiert. Das hat sie nun davon.
Das ist so gefühllos.
Was ist denn schon passiert?
Ich kann mich nicht in sie hineinversetzen.
Weißt du denn, was du tun würdest?
Aber ihrer eigenen Schwester.
Ich sag meiner Schwester auch nicht alles.
Vielleicht ja gerade der Schwester eben nicht.
Hört auf.
Weil sie nicht offen war, darum sollen wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Das ist doch lächerlich.
Ich habe kein schlechtes Gewissen.
Ich schon.
Man hätte darüber reden können.
Meine Rede.
Sie ist abgehauen. Kommentarlos abgehauen.
Was hättest du denn gemacht? In der Situation?
Das ist doch jetzt völlig hypothetisch. Ich käme nie in so eine Situation. Wie käme ich dazu, in so eine Situation zu kommen? Mit ihrem Schweigen hat sie sich selber in diese Situation gebracht.
Lasst uns von was anderem reden.
So eine Scheiße.
Hey.
So eine Scheiße alles.
Wie du alles wieder dramatisierst.
Ich dramatisiere gar nichts.
Ich schäme mich.
Ich wüsste nicht wofür.
Für uns alle.
Schön, dann übernimmst du das für uns.
Das ist nicht komisch.
Sie war völlig durch den Wind.
Ja.
Sie hat dein Rad geklaut.
Was?
Nicht geklaut, genommen. Sie hat es einfach genommen.
Sie hat's geklaut.
Sie wollte einfach weg.
Wieso redet ihr denn jetzt von deinem Rad?
Sie redet von meinem Rad. Ich rede nicht von meinem Rad.
Es kostet ein Vermögen.
Es geht doch gar nicht um das Rad. Das Rad ist doch egal.
Wer weiß, was sie jetzt macht.
Sie geht nach Hause. Sie geht doch nach Hause.
Was denn sonst?
Und wenn sie sich was antut?
Hör auf!
Sie ist weg. Woher willst du das wissen?
Sie hat bestimmt die Fähre genommen und die Insel verlassen.
Schau mich nicht so an, du hast auch mitgemacht.
Immer schön langsam.
Wir haben alle mitgemacht.
Ich habe nicht angefangen.
Soll das heißen, ich habe damit angefangen?
Wir sind erst viel später hineingezogen worden.
Hineingezogen?
Er hat recht, es war später.
Wir haben euch nicht hineingezogen, ihr habt aus freien Stücken mitgemacht.
Ohne euch hätten wir das gar nicht durchziehen
Ohne
können.
Ohne euch wäre es nie so weit gekommen.
Hört sofort auf damit. Niemand hat damit angefangen, niemand ist schuld daran. Es ist einfach so passiert.
Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen. Von Dominik Busch.
Du hast keine X-Beine. Denkst du, als du die weiße Spitze am Horizont bemerkst? Du hattest noch nie X-Beine. Und hast auch nie gehört, dass einer zu dir gesagt hätte, du hast X-Beine. Und doch streift die Innenseite deines rechten Knies hin und wieder die kalte Alustange zwischen deinen Beinen, den Rahmen unter dir. Und während du dich fragst, warum du hin und wieder die kalte Alustange ganz leicht mit deiner Haut streifst, dies aber nur mit dem rechten Bein, nie mit dem linken, wächst die weiße Spitze am Horizont nach oben und zur Seite hin. Wird sichtbar als oberer Teil der Mondsichel jetzt. Hoffentlich nicht sie, denkst du. Und während die Lichter des Städtchens langsam auf dich zukommen, fällt dir ein, dass du nicht weißt, wo sie die Leichen aufbahren. Und du weißt nicht, ob man dich zu ihr lassen wird. Und während du siehst, dass schon mehr als die halbe Mondsichel aufgegangen ist, trittst du weiter in die Pedale. Und du fährst. Und du fährst. Und du fährst.
Karin? Ja? Nimmt sie nicht ab? Nein, sie. Nein. Handy und Festnetz nicht. Nein, beides nicht. Sie ist sicher unterwegs.
Ja, sicher.
Wie lange braucht sie, bis sie zu Hause ist? 4 Stunden? 5?
Vielleicht, ja, 5. Ich weiß es nicht.
Hast du ihr auf die Mailbox gesprochen?
3-mal.
Sie ist sicher unterwegs. Sie hört es nicht. Oder sie ist noch nicht so weit. Karin?
Was?
Vielleicht ist sie noch nicht so weit.
Ich probiere nochmal.
Bernd jetzt.
Bernd.
Tritt allein und mit hängenden Schultern aus dem Backsteingebäude.
15 Jahre hat er hier gearbeitet.
Bernd zu Hause jetzt.
Bernd auf dem Sofa.
Und bewirbt sich.
Bewirbt sich wieder.
Und wieder.
Bernd beim Schreiben von Bewerbungen jetzt.
Noch einmal und noch einmal.
Auf dem Gang hin zum Arbeitsamt trödelt er, wie er als Kind auf dem Weg zur Grundschule getrödelt hat.
Einmal, es regnet schon seit 2 Tagen, sieht er eine Schnecke, eine Weinbergschnecke, folgt mit seinem Blick der Zeichnung auf ihrem Haus.
Rund und gewunden.
Was?
Die Weinbergschnecke.
Der Fernseher jetzt.
Ja, der Fernseher.
Der Fernseher war immer schon im Wohnzimmer und war dort schon immer im Mittelpunkt. Aber jetzt wird das Fernsehen mehr. Jetzt greift es Raum, wird Lebensinhalt.
Bernd jetzt vor dem Fernseher.
Immer noch. Und wieder.
Und wenn andere schon wieder aufstehen und zur Arbeit gehen, dann immer noch Bernd auf dem Sofa mit viereckigen Augen.
Das geht so.
Das geht so nicht.
Das geht so nicht lange gut.
Das geht lange so.
Wochen.
Monate.
Er wird traurig.
Er wird wortkarg. Und eines Morgens...
Es ist ein Freitag.
...fühlt er sich steinalt.
Gesa jetzt. Gesa.
Seine Freundin heißt Gesa.
Und muntert ihn auf.
Versucht ihn aufzumuntern.
Zuzuhören. Abzulenken. Rennt auf Ämter.
Hilft mit Formularen.
Sitzt mit gespitztem Bleistift am Küchentisch und korrigiert Bewerbungen.
Bewerbungen von Bernd.
Kocht, wäscht, putzt und legt die Socken zu den Socken.
Und die Unterhosen neben die Socken zu den Unterhosen.
Hört zu, sagt.
Nein.
Sagt.
Ja.
Sagt.
Ja, ja.
Sagt.
Bestimmt.
Und nach Wochen, nach Monaten, sie kann es nicht mehr mit ansehen, kommt sie nach Hause, müde von der Arbeit kommt sie nach Hause und setzt sich neben Bernd. Und Bernd erzählt ihr von einem Dokumentarfilm über den Weltraum.
Schwarze Löcher,
sagt Bernd. Und weiße Zwerge,
sagt Bernd auch.
Und dann sagt er Asteroiden und Planeten. Und dann sagt er noch ein paar andere Wörter.
Planeten, Bahnen und Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel.
Und sie putzt die Zähne und geht schlafen. Und Bernd schaut fern.
Gesa an einem Schaufenster jetzt.
3 Tage später.
Und im Schaufenster sieht sie ein Sternenteleskop. Es ist riesig.
Findet Gesa.
Und es ist teuer, findet Gesa auch. Und darum geht sie weiter. Geht weiter auf dem Gehsteig.
Bleibt dann aber doch stehen und sieht vor sich die Pfütze. Und sieht Bernd. Sieht Bernd nicht wirklich, nicht richtig. Aber sie stellt ihn sich vor. Und steht einfach nur so da und atmet ein und atmet aus. Und geht zurück in den Laden und kauft das Sternenteleskop.
Er zögert.
Bernd?
Jetzt, wo er das Sternenteleskop zu seinem Geburtstag bekommt. Aber die nächste Nacht ist wolkenlos. Und Bernd, kurz vor 1:30, reißt sich vom Fernseher los und blickt durch sein Teleskop hinauf in die Sterne. Und merkt nicht, wie er Durst bekommt und merkt nicht, wie er auf Klo muss und hört nicht auf, bis die Morgenröte ihn ins Bett treibt, wo er wach liegt und Gesa anschaut und einschläft.
Am nächsten Tag küsst er Gesa.
Das hat Bernd lange nicht mehr getan.
Als sie von der Arbeit nach Hause kommt, küsst er sie lange auf den Mund.
Und am Abend schläft er mit ihr. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Und als Gesa einschlummert
in seinem Arm,
drückt er sie sanft von sich weg und er schleicht sich aus dem Schlafzimmer
hin zu seinem Teleskop
und schaut hinauf in den Himmel.
Bernd kauft Bücher. Bernd recherchiert. Bernd schaut Filme.
Ein Stapel mit Dokus neben dem Sofa jetzt.
Bernd belegt Kurse.
Bernd mit Büchern in der Universitätsbibliothek.
Das geht jetzt.
Das geht ganz gut.
Das geht Wochen so, Monate.
Die Sterne sind jetzt sein Leben.
Und bald ist wieder Bernds Geburtstag. Gesa jetzt im Feinkostladen, kauft, will ihn überraschen. Als sie nach Hause kommt, empfängt er sie mit 2 Gläsern und einer Flasche Sekt.
Bernd jetzt, wie er auf den Küchentisch zeigt.
Darauf liegt der Vertrag. Von ihm ausgefüllt und ganz zu unterst seine Unterschrift. Daneben ein frankierter Rücksendeumschlag.
Bernd jetzt, kaum zu halten, erzählt von dem holländischen Milliardär.
Multimilliardär, sagt Bernd.
Der Plan von der bemannten Mars-Mission.
Eine Pioniermission auf den roten Planeten, sagt Bernd.
Und an Bord des Raumschiffs Platz für 60 Mann. Soeben ist das Bewerbungsverfahren eröffnet worden. Das würde nicht einfach werden. Kein Spaziergang, sagt Bernd. Viel Sport müsse er machen. Sich quälen in den kommenden Monaten. Bis zur Leidensgrenze.
Und wohl darüber hinaus.
Doch das Opfer sei es wert. Denn er,
Bernd,
habe entschieden, sich für die Mars-Mission zu bewerben.
Das ist der Moment, indem Gesa ihre beiden Einkaufstüten auf den Boden stellt. Gesa stellt die beiden Einkaufstüten ganz langsam auf den Boden. Und jetzt sagt Bernd, ein Rückflug?
Er meint, ein Rückflug vom Mars zurück auf die Erde
sei allerdings nicht geplant. Technisch kaum machbar und finanziell nicht finanzierbar, meint Bernd.
Noch nicht, zumindest.
Er sagt,
noch nicht, zumindest.
Und jetzt nimmt Bernd die Sektflasche vom Tisch. Er nimmt sie in beide Hände und schaut Gesa an und er fragt, na, was sagst du? Genau dies sind seine Worte. Er sagt nichts weiter als, na, was sagst du?
Gesa sagt nichts. Sie sagt gar nichts in dem Moment. Sie fühlt nichts. Nichts für Bernd und nichts für sich selbst.
In dieser Nacht schläft sie im Hotel Ibis. Das heißt, sie schläft nicht. Sie liegt auf der Matratze, die nicht nach ihr riecht. Nicht nach ihr und nicht nach Bernd. Und starrt hinauf auf den Ventilator, der sich nicht bewegt.
3 Wochen später findet sie eine neue Wohnung.
Gesa hat Bernd nie mehr gesehen.
Du weißt noch, wie Therese aus dem roten Opel stieg. Du weißt noch, wie Therese langsam vom Parkplatz zum Haus kam. Du hast sie durch die Glaswand deines Hauses gesehen. Du weißt noch, wie Therese geklingelt hat, höflich zurückhaltend, wie es ihre Art ist. Dann aber doch ohne abzuwarten hereingekommen ist. Weil sie gesehen hat, dass du da bist. Weil sie gesehen hat, dass du sie gesehen hast. Und weil Therese es immer so macht, wenn sie putzen kommt. Auch wenn sie, wie heute, ausnahmsweise am Abend putzen kommt. Und du weißt noch, wie sie guten Abend gesagt hat. Die Stimme etwas heiser. Und sie dann sagte, es sei wieder eine ins Wasser gegangen, unten beim Hafen. Wobei ins Wasser gegangen vielleicht nicht richtig sei, weil niemand gesehen habe, wie die Frau ins Wasser gegangen sei. Vielleicht auch eine Schwimmerin. Vielleicht ohne Absicht und einfach ein Unfall. Und jetzt sei sie im Leichenschauhaus. Therese hatte das Wort kaum gesagt, bist du an ihr vorbeigegangen, zur Tür hinaus, bist auf Brittas Rad gestiegen und losgefahren. Und während du dich jetzt fragst, wo das Leichenschauhaus eigentlich ist, siehst du den Kiosk zur Linken und den leeren Parkplatz zur Rechten. Und du spürst das rhythmische Holpern vom Kopfsteinpflaster und siehst an dir hinunter, siehst deine Beine, siehst das Braun deiner Haut, siehst die blonden Härchen an deinen Oberschenkeln, siehst ein schwaches Schimmern in der frisch geölten Kette unter dir und fährst weiter. Fährst einfach weiter.
Hier kniete sie auf dem Boden, fuhr mit ihren Handflächen über den bunten Filzkugelteppich, den Filzkugelteppich, in dem sie sanft ihre Fußballen drückte, wenn sie über ihn ging. Doch jetzt kniete sie in ihren kurzen Hosen auf den bunten Filzkugeln, spürte, wie sich die Kugeln weich gegen ihre Knie drückten, fühlte sich beschützt, fuhr mit beiden Händen über die kleinen Filzkugeln und freute sich.
Hier fühlte sie sich unbeobachtet. Hier pfiff sie eine alte Melodie. Hier machte sie eine Pirouette, die Sonne auf ihrem Gesicht.
Hier mummelte sie sich in ihre Decke und dachte, morgen sage ich es ihr.
Hier kam sie durch die Tür und rief, Hallo? Und trat ein und rief ein zweites Mal, Hallo? Nun etwas leiser. Und freute sich dann diebisch über die Stille im Haus.
Hier stand sie und ließ ihren Blick über die Buchrücken schweifen und dachte, all die Namen, die hier auf diesen Buchrücken stehen und die ich nicht kenne, blätterte in einem Band von Araki, sah die Blüten dann die Plastikdinosaurier, dann wieder Blüten, dann Straßen und Häuser und Schilder mit japanischen Buchstaben, schließlich Frauen. Sie verwundert über die Frauen, die gefesselten und aufgehängten Frauen. Und eine sah aus wie ein Hähnchen, ein nacktes Hähnchen, gefesselt und geknebelt auf dem Boden und dachte, muss das so? Und dachte, wollen die das? Und war amüsiert und blickte um sich, nicht, dass man sie erwischt, und setzte sich dann mit ihrem Roman hier auf das Sofa. Sie fand es unbequem und dachte, nur noch 3 Tage.
Hier stand sie an der Glasfront und schaute hinaus in die Dunkelheit, sah die hell erleuchteten Fenster der Nachbarn, sah die hell erleuchteten Fenster von Jan und Britta und dachte, dass sie zu Hause wieder einmal ihre Vorhänge waschen könnte.
Hier blickte sie ihrem Schwager über die Schulter hinweg auf einen Monitor und sah das Modell eines Hochhauses und traute sich nicht zu fragen, wo das sei, als er sagte, im Hafen von Shenzhen.
Hier stand sie am Herd und sagte ihrer Schwester, dass sie an einem der Abende gerne etwas für sie kochen würde, was sie denn gerne hätten, dass sie für sie kochen könnte. Dann könne sie es morgen im Laden kaufen gehen. Doch ihre Schwester sprach von vegan und Rohkost und maximal 45 Grad Celsius und öffnete eine Tüte mit kleinen dunkelroten Beeren, sprach von Superfood, sagte Goji-Beeren und gab ihr welche zum Probieren. Doch die Beeren schmeckten ihr nicht. Sie nahm ein Glas und trank einen Schluck Leitungswasser, um die Beeren hinunterzuspülen, während ihre Schwester von Enzymen und Nährstoffen sprach und faltete die Hände und hörte mit geschlossenem Mund zu und fragte ihre Schwester, die jetzt den Entsafter reinigte, dann also lieber nicht?
Hier schlief sie. Hier träumte sie von einem Hund. Hier wachte sie am Morgen auf.
Hier fiel ihr ein, dass sie etwas vergessen hatte. Aber was?
Hier stand sie am Spülbecken, die Hände in warmem Wasser und wusch einen BH und hatte plötzlich das Gefühl, dass ihre Arme schwerer werden.
Hier saß sie am Tisch, knipste die Lampe an und aus, knipste sie wieder an und dann wieder aus und wieder an und dachte, ich kann ihr nichts geben. Ich kann ihr gar nichts geben. Sie hat schon alles. Und was ich habe, das will sie nicht. Und knipste die Lampe wieder aus und saß im Dunkeln und schloss die Augen und spürte ihre Bauchdecke, spürte ihren Bauch, spürte ihre Brust beim Ein- und Ausatmen.
Jan isst so, er denkt sich nichts dabei.
Jeder hat beim Abendessen gemerkt, wie Gisa ihn angeschaut hat. Wieso auch nicht? Mein Mann ist attraktiv.
Dein Mann?
Sie ist Britta. Weiter?
Gisa hat ihn angehimmelt. Das hat doch jeder am Tisch gemerkt.
Seine Geschichten aus China, seine Mischung aus abenteuerlichen Anekdoten und scharf beobachteter Gesellschaftsanalyse.
Jan ist charmant.
Er kann schleimig sein. Er suhlt sich in der Bewunderung.
Das stimmt so nicht.
Und selbst wenn, muss er deswegen ein schlechtes Gewissen haben?
Er hat interessiert Gesas Ausführungen über Bollywood-Filme gelauscht.
Fragen gestellt.
Das war auch Shah Rukh Khan? Das war doch nicht Shah Rukh Khan.
Er wollte nett sein.
Jan hasst Bollywood-Filme.
Alle hassen Bollywood-Filme.
Außer 1 Milliarde Inder vielleicht.
Und Gesa?
Ich mag Bollywood-Filme auch.
Sie kannte sich ja gar nicht aus.
Wie willst du es wissen?
Bitte, das sind Nebensächlichkeiten. Nebensächlichkeiten. Am nächsten Tag. Die Szene in Jans Haus.
Moment, noch am Abend zuvor. Jan, wie er ihr von dem Wein nachschenkt. Sie, das gar nicht gewohnt, wird betrunken. Ihre roten Wangen vom Wein, den er ihr einschenkt, überreichlich.
Was war denn in Jans Haus?
Augenblick, noch am Abend zuvor. Jan, der nachdem er erfahren hat, dass Gesa Elvis-Fan ist, nach drüben geht, seine Gitarre holt und Love Me Tender singt, für sie singt.
Und nicht mal schlecht.
Singen kann er, das muss man ihm lassen.
Aber am nächsten Tag, was war denn jetzt in Jans Haus am nächsten Tag?
Ich war joggen, bis runter zu den Dünen, weiter als sonst. Der Wind kälter als sonst. Es roch nach Salz.
Lass die Dünen, lass das Salz, vergiss die Nordsee. Du kommst zurück ins Haus.
Ich komme zurück ins Haus. Völlig verschwitzt.
Sie trägt ihre neue Jogginghose.
Die mit den rosaroten Streifen?
Diese neue Jogginghose, auf die wir alle neidisch sind, weil sie ihr so gut steht.
Weiter. Gehe in die Küche, nehme mir Orangensaft. Da höre ich Stimmen.
Stimmen ist gut.
Wo? Aus dem oberen Stock? Stimmen. Ich leere das Glas und gehe nach oben.
Die Stimmen werden lauter.
Erkennst du schon jemand?
Nein.
Wo bist du?
Auf der Treppe.
Eine Wendeltreppe. Aus hellem Holz.
Rund und gewunden.
Was?
Die Wendeltreppe. Rund und gewunden.
Wie eine Schnecke.
Wie eine Weinbergschnecke.
Was?
Weiter.
Jetzt höre ich Jans Lachen. Da ist noch eine Frauenstimme.
Das ist nicht wahr.
Geh weiter.
Ich gehe weiter.
Die Treppe knarrt leise.
Hinauf in den oberen Stock.
Jetzt bin ich oben an der Treppe.
Die Stimmen. Woher kommen die Stimmen?
Aus dem Schlafzimmer.
Nee.
Ich bleibe stehen, oben an der Treppe. Die Tür zum Schlafzimmer ist offen. Ich höre die Stimmen.
Warum gehst du nicht hinein?
Sie hat Angst.
Das hätte ich von Jan nicht erwartet.
Geh hinein.
Nein, sie bleibt stehen.
Ich bleibe stehen. Mit breiten Beinen bleibe ich stehen und warte.
Wieso?
Das ist keine die Frau erwischt den Mann beim Fremdgehen-Szene.
Sondern?
Das ist eine andere Szene.
Die Stimmen klingen unverfänglich.
Auch so ein schönes Wort. Unverfänglich.
Und weil sie unverfänglich klingen, stehe ich oben an der Treppe, der Tür ins Schlafzimmer gegenüber und warte.
In der neuen Jogginghose.
Mit den rosaroten Streifen.
Die dir so gut steht.
Wie die Katze vor dem Mauseloch.
Jetzt erkenne ich die zweite Stimme, die Frauenstimme. Sie gehört Gesa.
Unmöglich.
Jetzt treten die beiden aus der Tür. Sie kommen aus dem Schlafzimmer. Gesa sieht mich nicht, sie blickt zur Seite, schaut hinauf zu Jan. Er ist größer als sie. Sie schaut ihn an, sie lächelt zu ihm hinauf und kommt heraus aus unserem Schlafzimmer. Da hält Jan inne.
Er erschrickt.
Als er dich sieht.
Er erschrickt nicht. Er sieht mich nur. Er hat mich erst nicht gesehen. Jetzt sieht er mich und sie sieht, dass er etwas sieht. Sie folgt seinem Blick und jetzt sieht sie mich.
Und erschrickt.
Richtig, sie erschrickt.
Wie die Maus vor der Katze.
Und? Sie schaut mich an und sagt, Jan, zeig mir nur das Haus.
Und du?
Ich musste grinsen.
Grinsen?
Ein Grinsen mit Katze.
Ich konnte nicht anders. Nur schon wegen diesem einen Wort. Nur schon wegen diesem nur.
Jan zeigt mir nur das Haus.
Und dann?
Ich sage, natürlich zeigt dir Jan nur das Haus. Was sollte er dir denn auch sonst zeigen?
Und Jan lächelt. Beide lächeln. Beide unter einer Decke.
Was sollte er dir denn auch sonst zeigen? Hast du das dir betont oder das sonst?
Ich habe das dir leicht betont und das sonst nur ganz leicht.
Mach mal.
Was sollte er dir denn auch sonst zeigen?
Und dann? Du hast die beiden stehen lassen.
Hätte ich mir Sorgen machen müssen?
Die Katze spuckt die Maus wieder aus.
Die Maus starrt ihr hinterher.
Gesa verabschiedet sich von Jan. Jan fragt, ob er sie hinaus begleiten dürfe. Sie sagt, dass sie den Weg schon alleine findet. Sie geht über die Wendeltreppe nach unten.
Sie verlässt das Haus von Jan und Britta.
Jan hat ihr nur das Haus gezeigt.
Jan hat ihr nur das Haus gezeigt.
Was auch sonst?
Was auch sonst?
Der Arzt, der eine Ausnahme macht. Für dich eine Ausnahme macht. Ohne Formalitäten. Die Treppe, die nach unten führt. Über dir die flackernde Neonröhre. Dann nach rechts und wieder links und dann durch eine Tür. Der Raum länglich. Und als erstes fällt dir die Kälte auf. Und als zweites denkst du, keine Schubladen an den Wänden. Denn du hast Schubladen erwartet. Hast Schubladen an den Wänden erwartet. Und dann dort drüben, da. Eine weiße Gestalt auf einer Liege. Ein weißes Tuch und jemand liegt darunter. Und der Arzt vor dir, der Arzt jetzt geschäftig und deckt die Leiche ab. Und dreht sich dann zu dir um und sagt, bitte. Bitte, sagt er leise. Und du weißt jetzt, dass du Mut brauchst. Und der Arzt tritt zur Seite und weist mit dem Arm auf die Tote. Und du schließt die Augen und atmest ein. Und du wartest einen Moment. Und denkst, dass du woanders sein möchtest. Weit weg. Irgendwo.
Und dann atmest du aus und senkst deinen Kopf ein wenig. Und jetzt öffnest du deine Augen. Du öffnest deine Augen und trittst näher heran. Und schaust in das Gesicht der Toten.
Als ich mit Gesa ankam, war noch niemand da. Auch Britta und Fenja nicht. Obwohl die sonst um die Zeit immer da sind. Wir breiteten unsere Badetücher im Sand aus, an der schönsten Stelle. Legten uns hin. Ich trug mein Bikini. Meine Schwester hat sich nie wahnsinnig für Mode interessiert, aber sie war immer gut gekleidet. Aber der Bikini, den sie trug, ich weiß nicht, er war so altmodisch? Vielleicht ist altmodisch nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht, was mich daran gestört hat. Er passte irgendwie nicht. Oder vielleicht so. Er passte eher zu einer alten Frau. Oder nein, anders. Er passte zu einer Frau, die nichts mehr vom Leben will. Früher hat meine Schwester viel Wert auf ihr Äußeres gelegt. Sie war eine schöne Frau. Aber jetzt, sie hat sich gehen lassen. Nicht viel, aber man merkt es trotzdem. Doch, eigentlich schon viel. Sie ist mollig geworden, fast dick. Sie hat überall zu viel und hier oben, hier bei den Oberarmen wieder so runter. Nicht, dass das was ändert. Gesa ist Gesa. Sie hat Charakter, Humor. Sie ist meine Schwester. Aber es ist halt einfach schade. Es ist mir eigentlich fremd, dieses sich gehen lassen. Es fühlte sich eigenartig an, als wir uns auszogen. Anders als früher. Ich spürte ihre Befangenheit. Und als wir so da lagen, die Sonne warm auf dem Bauch, um uns nichts als Licht, überall dieses Licht, da überkam ich diese Lust und ich zog mein Oberteil aus, zog es einfach aus, legte mich wieder auf den Rücken und schloss die Augen. Einige Minuten später zog ich auch mein Höschen aus. Ich glaube, Gesa wusste nicht, dass wir in einem FKK-Strand waren. Ich fühlte ihren Blick auf mir. Ich öffnete meine Augen und erwischte sie dabei, wie sie mich musterte. Sie wirkte schüchtern, unsicher. Ich weiß nicht, ich müsste lügen, aber es hat mich erregt. Ja, irgendwie hat es mich erregt. Ihre Unsicherheit, so untypisch für sie, diese Befangenheit. Ich merkte, sie war nicht in ihrem Element und ich genoss es. Ja, ich gebe es zu, ich genoss es. Komm. Lass uns schwimmen gehen. Das Meer ist warm. Warm, sagte ich, obwohl ich doch wusste, dass das nicht stimmt. Streckte mich wie ein Hund und bemerkte ihr Zögern. Sah, wie es in ihr arbeitete. Dann bin ich aufgesprungen und losgerannt. Hinunter ans Meer. Hinein ins Wasser. Und obwohl es kalt war, überraschend kalt. Um ehrlich zu sein, es war saukalt. Was sage ich? Arschkalt war's. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Rief Gesa, die gerade erst aufgestanden war, es sei herrlich, wo sie denn bliebe und ob sie eine alte Spaßbremse sei, wo man schon mal am Meer und so weiter. Und sie, langsam, linkisch, näherte sich dem Wasser, hielt den großen Zeh hinein, zaghaft, zögerlich, wie in Zeitlupe den linken Zeh hinein, als wär's Salzsäure. »Warm«, rief sie mir zu, »warm«, ungläubig erschrocken. »Das nennst du warm?« Und ich rudere immer weiter hinaus, unterdrücke das Zittern, so gut es geht. Gänsehaut, meine Brüste, mein Bauch, überall, bis hinunter zwischen die Zehen, überall, an meinen Armen, Gänsehaut, die Schenkel gesprenkelt voll Gänsehaut und schwimme nach draußen, Jetzt komm doch, rufe ich. Stell dich nicht so an. Und spüre, dass ich schon bläuliche Lippen haben muss. Und lache in mich hinein. Merke, wie meine Stimme leicht zittert. Hinaus in dieses gottverdammte Polarmeer. Und sehe, wie sich Gesa einen Ruck gibt. Als hätte sie jemand von hinten geschubst. Stapft ungelenk hinein ins Wasser. Das Gesicht verzerrt. Und rudernde Arme. Die Arme. Rudert umher und dann ist sie drin, schwimmt mir hinterher. Dabei ist es doch arschkalt. Die schwarzen Haare kleben an ihren Wangen. Ihr banger Gesichtsausdruck rudert sie mir entgegen mit dem Charme einer Flussleiche. Sie will etwas rufen, mir zurufen, doch ihre Stimme versagt. Ich höre bloß ihren Atem, stoßweise, stotternd. Ihr Mund zittert, ihre Lippen zum Strich verzogen und zähneklappernd schwimmt sie mir nach. Versucht sie, mir nachzuschwimmen. In genau diesem Moment sehe ich, wie Fenja und Britta am Strand ihre Handtücher ausbreiten. Ich winke ihnen zu, liege rücklings auf den kalten Wellen im Wasser, Wind und Wolken über mir, und winke ihnen zu, rufe, Fenja, Britta, es ist herrlich, rufe ich, kommt rein, über Gesa hinweg zu ihnen an den Strand.
Sie winken, beide winken sie? Sie winken zurück?
Und ich sehe, wie sie leichtfüßig aus ihren leichten Kleidern steigen, sich ausziehen und winken.
Die Haare im Wind?
In Windeseile sich ausziehen. Fenja, diese wunderschöne Haut, milchig weiß, zieht sich nackt aus, ihre rötlich-blonden Haare schaukeln. Britta, braungebrannt von den Ferien, jetzt ohne Slip.
Beide rennen sie los.
Kichern laut.
Ein Wettrennen.
Ja. Zu zweit rennen sie lachend hinein ins Wasser.
Gesa bemerkt erst jetzt, dass jemand hinter ihr ist.
Dreht sich erschrocken um.
Fenja und Britta sind schon drin im Wasser.
Beide hinein.
Schnellen hinein in die Wellen.
Hinein ins Meer.
Und Britta lässt sich fallen.
Hinein.
Ein platschendes Geräusch.
Ein Klatschen.
Und ich weiß, auch Fenja ist drin und krault durchs Wasser.
An Gesa vorbei.
Britta holt Luft und lacht laut und taucht ab.
Taucht unter Gesa hindurch, zwischen ihren Beinen hindurch, taucht wieder auf.
Gesa weiß nicht, überfordert, sieht Britta vor sich auftauchen, dann schwimmen beide auf mich zu und holen mich ein.
Weit draußen jetzt.
Und ich sehe, wie Gesa an Land zurückgeht und will sich am Strand in ihr Handtuch einwickeln.
Wir draußen spritzen uns Wasser in die Augen.
Und Möwen kreisen.
Und Möwen kreischen.
Und Britta und ich.
Wir verbünden uns, tunken Fenjas Kopf ins Wasser.
Doch Fenja taucht noch unten weg.
Verschwunden.
Unter uns und taucht hinter mir auf, packt mich und drückt mich unters Wasser. Ich gleite zur Seite weg, sieh mir nach, wir reißen und schlagen.
Beißen und hauen.
Ich zur Seite, entkomm ihr, tauch auf, hör Fenjas Schnauben.
Dann schwimmen wir zurück an Land.
Alle unterkühlt.
Und doch, diese Leichtigkeit, im Kopf diese Leichtigkeit.
Gedankenlos.
Und einige Wolken.
Schwimmen zurück an Land.
Gesa wie angewurzelt, umzingelt von unseren drei Handtüchern, eingewickelt in ihr viel zu kleines, winziges Strandtuch.
Schlotternd steht sie da?
Schlotternd, ja.
Britta wringt mit beiden Händen die Haare aus und Gesa schaut unsicher, schaut uns an jetzt.
Ich weiß nicht, wer damit anfängt. Vielleicht fängt keiner damit an. Vielleicht fängt keiner je mit irgendetwas an. Sondern der Anfang von allem ist etwas anderes, etwas ganz anderes als einer oder jemand.
Wir umringen Gesa.
Kreisen sie ein.
Wie Bienen um ein Flugloch.
Sie versucht zu lächeln.
Doch es gelingt ihr nicht.
Ihr Gesicht gefriert zur Fratze.
Wie Tatzen greifen unsere Hände langsam zu ihr hin.
Meine Hand zupft schon an ihrem Handtuch. Sie starrt mich an, sieht mir lauernd in die Augen.
Und Britta, die zu mir sagt?
Sag deiner verschleierten Schwester, dass dies ein FKK-Strand ist.
Ja, das ist unfair. Wir sind auch nackt.
Und Gesa, erschrocken, blickt auf Fenja, ihre beiden Brüste vor sich, schaut auf Brittas braune Haut, übersät von Gänsehaut und...
Ausziehen,
sagt Britta. Und sei nicht so verkrampft, höre ich mich selber sagen. Und...
Stell dich nicht so an,
ruft Fenja.
Augenzwinkernd.
Und Britta reißt ihr das Handtuch weg.
Gesa wehrt sich erst mit offenem Mund.
Ungläubig.
Umklammert das kleine Handtuch mit beiden Händen.
Doch wir drei sind stark. Zerren es weg. Mit schlotternden Knien steht sie da. Weißer Sand an den Fußrändern. Fenja und Britta lachen. Sie haben Gesas altmodischen Bikini noch gar nicht gesehen.
Das ist nicht dein Ernst,
sagt Britta. Und es ist Fenja, die Gesa jetzt bei den Schultern packt, sie halb von hinten, halb von der Seite bei den Schultern packt und sie mit sich zu Boden zieht, wie ein Ringer zu Boden zwingt.
Und plötzlich liegen wir auf ihr drauf.
Keiner weiß,
wie es dazu kommt.
Ob Fenja zuerst?
Ob vielleicht Britta.
Oder auch ich.
Lachend dringen wir sie nieder.
Stell dich nicht so an.
Und ich packe Gesa bei den Handgelenken und weiß, dass sie Kraft hat. Doch ich drücke ihre Arme nach oben. Fenja hilft mir, drückt ihre Oberarme in den Sand.
Zu zweit können wir sie halten.
Während Britta ihr Höschen runterzieht.
Geht doch.
Und erschrickt etwas. Nicht viel, doch ein wenig.
Leicht befremdet.
Dass Gesa nicht getrimmt ist.
Kein bisschen Hand angelegt.
Fenja grinst.
Und zögert.
Ich merke, dass Gesa auf einmal mehr Kraft in den Armen hat.
Sie greift mit ihren Armen von unten herauf.
Ich drücke sie fester in den Sand mit meinem ganzen Körpergewicht. Fenja, hilf mir, sage ich. Noch fehlt das Oberteil und keine halben Sachen, sage ich außer Atem.
Gesa schreit uns an.
Wir sollen damit aufhören, aber wir lachen keuchend. Ich drücke ihre Handgelenke stärker hinein in den Sand.
Auch Fenja hilft wieder mit. Sie ist zurück.
Und allen ist klar. Das Höschen ist weg. Das Schlimmste hat sie hinter sich.
Nun sei doch nicht so verklemmt.
Und Britta steht auf, geht um uns drei herum und sagt,
wir müssen sie umdrehen.
Hab ich gesagt?
Hast du gesagt.
Wir müssen sie umdrehen.
Ja, habe ich gerufen. Auf den Bauch. Sie muss auf dem Bauch liegen, dann können wir ihr das Oberteil, schreie ich.
Und als ich Oberteil sage, spüre ich, dass Gesa plötzlich mehr Kraft bekommt.
Auf einmal wird sie stärker.
Du hast es auch gespürt.
Man spürt es. Sie drückt von unten her und will sich zur Seite drehen.
Erst jetzt höre ich Jans Stimme, sorglos, wie immer.
Was treibt ihr denn, sagt Jan.
Jan und Sven stehen da mit ihren Rädern und lachen.
Das Weiß ihrer Zähne im Sonnenlicht.
Keine Ahnung, wie lange habt ihr uns schon zugeschaut?
Sven, ruf ich, hilf uns doch.
Und Britta ruft,
das Ding muss durchgezogen werden.
Das Ding muss durchgezogen werden.
Aber Gesa, ich weiß nicht, wo sie die Kraft hernimmt. Sie drückt uns weg.
Sie hat mich mit ihrem Bein erwischt. Sie rammt mir ihr Knie in den Bauch. Ich krieg keine Luft. Sie wirft mich ab.
Ich spüre, dass ich sie nicht mehr halten kann. Sie ist zu stark. Ich rufe, Jan, jetzt helf doch mal.
Ist das ein FKK-Strand oder was?
Und fühle, dass Gesa mich abwirft. Gleich hat sie mich. Gleich ist es vorbei.
Während ich versuche, ihre Handgelenke hinunter in den Sand zu drücken. Doch es bringt nichts.
Es ist vorbei.
Sie hat gewonnen.
Sie wirft uns ab.
Jetzt greife ich nach ihren Beinen.
Ich weiß nicht, ob ich zuerst...
Die Männer.
Endlich.
Sven.
Ich pack die Beine.
Und du hilfst Karen.
Ihr?
Ja.
Aus und vorbei.
Jetzt sind wir zu viele.
Auf den Bauch.
Auf den Bauch mit ihr.
Sie schreit.
Jetzt schreit sie.
Jetzt auf den Bauch.
Drück sie runter.
Das Oberteil.
Auf dem Rücken.
Eine Schlaufe.
Eine rosarote Schlaufe.
Eine rosarote Stoffschlaufe.
Ihre Brüste.
Eingepackt.
Wie ein Weihnachtsgeschenk.
Doch der Knoten.
Der rosarote Knoten.
Geht nicht auf.
Ich zupfe.
Wir zupfen.
Ihr zupft.
Sie zupfen.
Dann ziehe ich.
Du ziehst.
Er zieht.
Wir ziehen.
Und ziehen.
Sie ziehen.
Und zerren.
Nur zu.
Wir zerren.
Jetzt zerrt doch.
Auf einmal reißt der Knoten.
Der Knoten reißt.
Der Knoten reißt in zwei.
Zerrissen.
In zwei.
Gerissen.
Dieses Geräusch.
Es reißt.
Der Stoff.
Die Naht.
Sie reißt.
Wir ziehen.
Das Oberteil.
Mit vereinten Kräften.
Das verfluchte Ding.
Das muss doch.
Los.
Und Gesa schreit.
Sie schreit.
Und liegt auf dem Teil.
Mit aller Kraft
ziehen wir stärker.
Wir reißen.
Bis plötzlich.
Mit einem Schlag.
Halte ich das Oberteil in den Händen.
Aber.
Aber.
Das Oberteil.
Eine Attrappe ist daran festgenäht.
Auf der rechten Seite ist eine Brustattrappe eingenäht.
Eingenäht in das Körbchen.
Eine Brustattrappe in der Größe von Gesas Brust.
Eine verfluchte...
Eine Scheißattrappe.
Wir lassen los.
Wir lassen sie sofort los.
Wir alle, wir...
Wir haben sie sofort losgelassen.
Niemand sagt etwas.
Sie weint leise.
Und bedeckt ihr Gesicht mit beiden Händen.
Sie versucht... Sie hat dieses Strandtuch.
Was?
Ihr winziges Strandtuch.
Versucht, sich zu bedecken.
Links sieht man ihre Brust. Rechts ist eine Narbe.
Sie ist noch frisch.
Rosafarben.
Ein Streifen.
Waagerecht.
Eine Narbe.
Kaum verheilt.
Sie hatte früher. Früher hatte sie...
Eine Narbe.
Da, wo sonst die Brust ist.
Eine Narbe.
Waagerecht.
Sonst nichts.
Sonst nichts.
Kotzt. Die Säure in deinem Mund ätzend und kotzt. Jetzt Lichter. Ein Wagen hält und eine Tür öffnet sich. Die Stimme eines Mannes, der fragt, ob alles in Ordnung sei. Dein Winken. Du winkst ab, beschwichtigend, und sagst, ganz sicher. Und während das Auto davonfährt, drehst du dich um. Das Rad liegt hinter dir im Gras. Und mit der linken wischst du dir über den Mund. Und mit der rechten greifst du beim Aufstehen nach dem Lenker. Und bist dankbar dafür, dass die Tote nicht Gesa war. Dass sie eine andere war, eine Unbekannte. Du steigst auf dein Rad und fährst los.
Warum schlafen wir so selten miteinander?
Wie bitte?
Wir schlafen so gut wie nie miteinander.
Das ist nicht wahr.
Seit 2 Jahren schlafen wir so gut wie nie miteinander. Warum schlafen wir nie miteinander?
Wir haben gestern Nacht miteinander geschlafen. Und du wolltest erst nicht.
Ja, stimmt.
Und wie lange es gedauert hat.
Was hat lange gedauert?
Bis du Lust bekommen hast.
Bis ich Lust bekommen habe?
Ja.
Hat es lange gedauert?
Ja.
Und danach?
Wie danach?
Hat es danach auch lange gedauert?
Spinnst du?
Nein.
Braucht da jemand seine Komplimente?
Nein.
Streicheleinheiten?
Nein.
Ich glaube schon.
Nein.
Doch.
Weißt du noch, warum es so lange gedauert hat?
Weil du mich nicht mehr begehrst?
Es gab einen anderen Grund.
Einen Grund? Wofür?
Dass es lange gedauert hat, bis ich, wie du es nennst, Lust bekommen habe.
Was für ein Grund?
Hatten wir nicht Besuch?
Was hat das damit zu tun, ob wir miteinander schlafen oder nicht?
Genau das frage ich mich auch.
Du wolltest nicht mit mir schlafen, weil Gesa hier ist?
Ja.
Sie hat sicher tief geschlafen.
Deine Schwester?
Und selbst wenn. Ich bin mir sicher, dass sie uns nicht gehört hat.
Du bist dir sicher?
Ja, bin ich.
Du bist dir da ganz sicher.
Worauf willst du hinaus?
Eigentlich auch ein bisschen schade, nicht?
Wie schade?
Dass sie uns nicht gehört hat.
Wieso?
Wir waren schon ziemlich gut, wir zwei, oder?
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Findest du nicht, dass wir gut waren? Also, ich fand uns gut.
Ich fand uns auch gut. Aber ich finde es eigenartig, wie du über uns sprichst.
Ich fand uns sogar spitzenmäßig.
Was versuchst du mir zu sagen, Sven?
Es war nicht zu überhören, wie spitzenmäßig wir beide waren. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so laut gewesen bist.
Bin ich das?
Vielleicht hat Gesa ja doch etwas gehört.
Woher soll ich das wissen?
Die dünnen Holzwände?
Schon möglich.
Schon möglich?
Ist mir egal.
Ist dir egal?
Du meinst, wir als Gastgeber hätten etwas mehr Rücksicht nehmen können?
Vielleicht schon, ja. Oder?
Ja, vielleicht.
Ja.
Vor allem bei Gesa.
Wieso?
Wenn man weiß.
Wenn man was weiß?
Dass bei ihr seit der Trennung nichts mehr los ist.
Seit der Trennung. Nichts mehr los?
Keinen Sex. Seit 2 Jahren. Nichts.
Bisschen ähnlich wie bei uns, nicht wahr?
Was?
Gesa hat seit 2 Jahren keinen Sex. Wir haben auch seit 2 Jahren kaum noch Sex. Es sei denn, Gesa ist hier bei uns zu Besuch.
Was willst du damit sagen?
Seit Monaten gehst du mir aus dem Weg. Und plötzlich fällst du über mich her? Wer war das gestern in meinem Bett? Wen wolltest du spielen? Und vor allem, für wen hast du gespielt? Für wen?
Sie fährt.
Runter zum Hafen, zum Schiff.
Mit dem Fahrrad, das sie nicht gehört, flieht sie vom Strand zum Hafen.
Mit dem Fahrrad, genau, flieht sie hinunter zum Hafen.
Sie flieht mit der Fähre weg von der Insel.
Sie flieht mit dem Zug weg von der Küste.
Gesa friert.
Der Bahnschaffner hat Mitleid mit ihr. Er merkt, dass etwas nicht stimmt.
Die zitternde Frau, nichts dabei als ein paar Badesachen.
Ja.
Als sie merkt, dass das Geld für den Fahrschein nicht reicht, bei weitem nicht reicht, kämpft sie mit den Tränen,
ringt um ihre Fassung,
klaubt ihre EC-Karte aus einem kleinen hellblauen Strandportemonnaie.
Ein Strandportemonnaie aus Plastik.
Ein roter lachender Seestern ist auf dem Portemonnaie.
Das macht doch nichts,
sagt er zu ihr.
Das macht doch nichts,
sagt er aufmunternd.
Erst will sie seine Jacke nicht annehmen.
Sie hat doch ihr Tuch.
In ihrem kleinen Lederrucksack hat sie ein Strandtuch. Sie nimmt es heraus.
Als sie es herausnimmt, rieselt Sand durch ihre Finger.
Das Tuch ist noch feucht.
Es ist klein.
zu klein, um sie zu wärmen.
Der Schaffner hängt ihr seine Jacke um die Schultern.
Er sagt, bitte, ich bitte Sie. Er besteht darauf.
Gesa will sich bei ihm bedanken.
Sie bringt kein Wort hervor.
Sie sagt Danke, indem sie kein Wort hervorbringt.
Und sitzt im Zug und schaut aus dem Fenster.
Sie denkt an ihre Schwester.
Und jetzt spürt sie, wie die Jacke des Schaffners sie wärmt.
Ja.
Langsam kommt ihre Körperwärme zurück.
Ja.
Und sie atmet ein.
Sie atmet tief ein.
Ganz bis nach unten in den Bauch.
Bis hier atmet sie ein.
Und atmet aus.
Und jetzt kommt ihr die Wut.
Endlich.
Sie will umkehren.
Sie will alles abfackeln.
Alles.
Da spürt Gesa einen leichten Druck an ihrer Schulter.
Und riecht Kaffee.
Sie dreht den Kopf leicht zum Gang hin. Es ist der Schaffner.
Das Hemd steht ihm gut.
Das Hemd, hellblau und gebügelt, ja, steht ihm außerordentlich gut.
Ohne Jacke sieht er viel besser aus.
Ich dachte.
Der Schaffner sagt etwas zu Gesa, etwas Nettes. Aber weil ich unmöglich wüsste, was ich an seiner Stelle zu dieser Frau sagen würde, weil ich unfähig wäre, in dieser Situation etwas Passendes zu sagen, deshalb lassen wir ihn einfach weg, diesen Satz des Schaffners.
Der Satz könnte mit »Ich dachte vielleicht« beginnen.
Alles Weitere überlassen wir Ihnen.
Denken Sie sich was aus.
Den Satz des Schaffners.
Wäre das nicht schön, so ein netter Schaffnersatz.
Das schaffen Sie schon.
So einen Schaffnersatz.
Was würden Sie denn sagen?
Und reicht ihr einen Becher mit Kaffee.
Danke.
Gesa hat die Sprache wieder.
Sie sagt Danke.
Sie spricht.
Eigentlich ist alles in Ordnung. Ich habe nur ein total beschissenes Wochenende hinter mir.
Sie fühlt sich leichter.
Sie fühlt sich gut.
Ja.
Sie lächelt den Schaffner an.
Sie tut es wirklich.
In der Hand den warmen Kaffee.
Und der Schaffner?
Der Schaffner lächelt zurück.
So?
Nein, menschlicher.
So?
Ja, eher.
So?
Ja, so ist gut.
Der Schaffner lächelt. Er lächelt zurück.
Er lächelt sie an und sagt,
wissen Sie, ich dachte mir schon sowas. Du siehst die Lichter, siehst die silbernen Dächer und du steigst ab vom Rad. Therese steht unten im Wohnzimmer. In ihrer Rechten hält sie den Fensterabzieher und sie streckt sich wie eine Katze und zieht von ganz oben nach unten über die Scheibe. Du wendest dich nach links, zum Nachbarhaus. Und durchs Glas siehst du Sven. Siehst, wie er an einem Tisch sitzt und hinunterstarrt auf die durchsichtige Tischplatte. Sitzt und starrt. Und noch immer sitzt und starrt, regungslos. Und rechts in der Küche siehst du Karen. Sie steht am Spülbecken und hält ein leeres Glas in der Hand. Und schaut hinunter zum Strand. Und du gehst zurück zu deinem Haus. Gehst über die Wendeltreppe in den oberen Stock, wo Britta auf dem Bett liegt und liest. Und du legst dich neben sie. Legst dich neben sie aufs Bett und schaust hinauf zur Decke. Und du fragst sie, fühlst du dich hier eigentlich wohl? Warum fragst du, fragt sie zurück. Und du sagst, einfach so. Und sie überlegt und dann sagt sie, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, sagt sie. Und dann fragt sie, und du, fühlst du dich hier wohl? Ich weiß es auch nicht, sagst du. Ich weiß es auch nicht.
Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen. Von Dominik Busch. Mit Katja Bürkle, Brigitte Hobmeier, Gabriel Raab, Steven Scharf und Georgia Stahl. Ton und Technik Michael Krogmann, Adele Kurzil. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Realisation: Dominik Busch. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Christine Grimm.